HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karweg, Till Kronsfort und Nicole Abraham. In unserer heutigen Hörbuchzeit widmen wir uns zunächst einmal dem ernsten Thema Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus und sprechen über das Dokumentarhörspiel Saal 101, das den NSU-Prozess behandelt. Auch in unserem zweiten Hörbuch Nur vom Weltraum ist die Erde blau ist das Thema präsent, wenn die Protagonisten Sascha und Juri beschließen, gegen Rassismus einzustehen. Eine kleine Zäsur bringt Fahrtwind von Klaus Modig. Mit ihm lassen wir uns den Duft der Freiheit um die Nase wehen, auf einer Reise in den Süden. Saal 101, Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, dazu gehörten Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Sie verübten 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos brachten sich im November 2011 um, als ihre Entdeckung drohte. Ihre Taten wurden in einem 5-jährigen Mammutprozess unter dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzl aufgearbeitet. Dazu hat nun der BR ein Dokumentarhörspiel von über 10 Stunden produziert. Es wurde von allen ARD-Rundfunkanstalten Anfang dieses Jahres ausgestrahlt. Das Hörbuch kam im April auf den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste und jetzt wurde es vom Preis der deutschen Schallplattenkritik im zweiten Quartal auf die Bestenliste im Bereich Wortkunst gesetzt. Dorothee Meyer-Karweg, ein Dokumentarhörspiel. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist sowas aufgebaut?
Ja, es gibt von solchen Prozessen keinen Mitschnitt, kein Protokoll der Zeugenaussagen. Das sieht die deutsche Prozessordnung einfach nicht vor. Aber es gab natürlich sehr viele Gerichtsreporter der ARD und die haben die über 430 Prozesstage dokumentiert, sozusagen mitgeschrieben. Und diese mehreren tausend Mitschriftseiten dieser ARD-Berichterstatter, die waren jetzt Grundlage für dieses sogenannte Dokumentarhörspiel. Und für die Auswahl und Bearbeitung waren beim Bayerischen Rundfunk die Chefdramaturgin des Hörspiels Katharina Agathos verantwortlich, außerdem Julian Döpp, Katja Huber und der Regisseur Ulrich Lampen.
Und wie haben Sie die vielen Protokolle angeordnet?
Also sie haben sich gegen eine einfache Chronologie entschieden, sondern den Prozess inhaltlich gegliedert und zwar nach 24 halbstündigen Kapiteln. Das heißt, jede Folge widmet sich einer relevanten Fragestellung und Themen dabei waren unter anderem natürlich die Beweisaufnahmen zu den einzelnen Taten, dann die Entwicklung der 3 NSU-Mitglieder und ihr Weg in den Untergrund und das Leben im Untergrund. Es geht aber auch um mögliche Netzwerke und Unterstützer und um die Mitangeklagten. Also dazu gehört Ralf Ohleben, Holger Gerlach, André Eminger. Und bevor wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Hörspiel selbst hören, hier noch einen Ausschnitt aus dem Making-of mit einem Statement von dem Regisseur Ulrich Lampen.
Mein Name ist Ulrich Lampen. Ich bin Regisseur für den Saal 101 und in der Vorbereitung, bevor wir ins Studio gegangen sind, mit den anderen dreien auch an der Manuskripterstellung beteiligt gewesen. Hörspiel klingt nach Fiktionalisierung. Der Stoff, den wir haben, ist so erschreckend unfiktional, dass man Hörspiel begreifen muss als Wahl der Mittel. Mit dem, was ich als Regisseur vermag, kann ich mit einem Schauspieler über die Interpretation eines Textes anders reden, als in der Nachrichtenredaktion bei 20 Uhr, hier ist das erste deutsche Fernsehen, mit der Tagesschau.
Tja, und jetzt hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Dokumentarhörspiel selbst, das die Machart ganz gut zeigt. Und zwar wurden neben den nachgesprochenen Zeugenaussagen auch Aussagen der ARD-Gerichtsreporter dazwischen geschnitten, die das Gehörte einordnen.
Zeuge Josef Wilfling, Kriminalbeamter. Wir haben den Tatort abgesperrt, einen Sprengstoffspürhund eingesetzt, weil keine Tatwaffe da war. Parallel dazu eine Befragung der Anwohner durchgeführt. Erste Mitteilung kam vom Auffindungszeugen. Wir konnten dadurch die Tatzeit sehr genau eingrenzen. Bei der Untersuchung des Tatorts haben wir keine Hülsen, aber ein Stückchen Plastik von einer Plastiktüte gefunden. Möglicherweise wurden die Schüsse durch eine Plastiktüte abgegeben. Eine gezielte Hinrichtung. Wir fanden in dem Laden außer den beiden Projektilen Kaliber 7,65 keine einzige tatrelevante Spur. Ein Raubmord konnte ausgeschlossen werden. Geldbörse war da, Kasse war bestückt. Es ging nicht um Raub, sondern um ein anderes Motiv. Der Täter konnte nur durch die Vordertür hereingekommen sein, die Hintertür war mit Ware verstellt.
Zwischen dem ersten Mord der Serie im September 2000 und dem Mord am Gemüsehändler Habil Kilic in München, da liegt nicht mal ein Jahr und es liegen zwei weitere Bluttaten dazwischen. Und bei der Rekonstruktion der Morde im Gerichtssaal, da wurde dann deutlich, wie zynisch ausgedrückt, professioneller die beiden Uwes Mundlos und Böhnhardt wurden. Auf ihr erstes Opfer, Enver Jimcek, schossen beide Täter mit zwei Waffen. Sie schossen nicht präzise und sie schossen oft, 7 bis 9 Mal. Danach wurde dann nur noch 2 bis 3 Mal und auch sehr gezielt geschossen. Also hier verloren die Mörder ganz offenkundig die Hemmungen vor Morden. Sie wurden, banal ausgedrückt, Killer und perfektionierten das immer weiter, ließen später auch keine Patronenhülsen mehr am Tatort zurück, verwendeten auch nur noch eine Waffe, die Cesca-Pistole. Wie wir heute wissen, stand dahinter, hinter diesem Verwenden einer Waffe, auch eine Botschaft des NSU. Die Taten sollten als Serie verstanden werden. Das haben die Ermittler auch getan, aber sie zogen aus dem zunehmenden Hinrichtungscharakter der Morde, aus der Professionalisierung, die falschen Schlüsse, fühlten sich darin noch mehr in der These bestärkt, dass die Morde eben einen kriminellen Hintergrund haben müssen und zum Beispiel mit Drogen zu tun haben müssen.
Ja, das wissen wir ja lange, eigentlich viel, viel zu lange suchte die Polizei die Täter im falschen Milieu, dass es sich um rechtsradikale Anschläge handelte. Das wurde viel zu lange außer Acht gelassen.
Das war ja gerade für die Angehörigen besonders belastend, da der oder die Täter lange ja in ihrem Umkreis gesucht wurden. Inwieweit kommen die Angehörigen denn hier im Hörspiel zu Wort?
Die kommen im Rahmen der Zeugenaussagen zu Wort, alle nachgesprochen auch, zum Beispiel auch von der Schauspielerin Bibiana Beglau. Und die hören wir im folgenden Ausschnitt und dazu dann auch gleich ein Statement von ihr, dies auch aus dem Making-of.
Mein Name ist Aysche Yozgat. Ich bin die Mutter von Halit Yozgat. Mein Appell richtet sich an Frau Tschäpe. Seit 7 Jahren schlafe ich jeden Tag nur 2 Stunden. Ich habe immer gedacht, warum ist das geschehen? Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie bitte immer daran, dass ich nicht schlafen kann. Man muss da extremst vorsichtig sein, damit wir in der Genauigkeit bleiben. Wenn ich das zuschmiere mit irgendeinem vordergründigen Gefühl, weil es mir ja ach so schön ist, so schön traurige Geschichte. Das hat da nichts zu suchen. Das sind Akten.
Ja, und diese Emotionslosigkeit, die in solch einem Prozess ja auch notwendig ist, aber bestimmt für die Angehörigen auch ganz furchtbar zu ertragen ist, das wollten die Schauspielerinnen und Schauspieler transportieren und gerade dadurch aber auch dann die Ungeheuerlichkeit der Taten und das Leiden der Hinterbliebenen hörbar machen.
Aber darüber hinaus habe ich so das Gefühl, Thema des Hörspiels sind nicht nur die Taten, die Opfer und die Täter, sondern auch der Prozess an sich.
Ja, das ist so. Im Making-of, das man leider nicht mit in die CD-Box getan hat, sondern das nur auf der Internetseite des BR-Hörspiels zu finden ist, sagen Autoren und Regisseur mehrfach, dass sie dabei viel über die Prozessordnung gelernt hätten und dass das eben auch Thema für sie war. Das heißt, es geht ja auch um die Möglichkeiten und Grenzen des deutschen Rechtssystems. Aber natürlich erfahren wir auch viel Inhaltliches, also beispielsweise über die Sozialisation der Täter, ihre Radikalisierung, ihr Leben im Untergrund. Wir hören von den rechten Netzwerken, der Rolle des Verfassungsschutzes und eben auch von den Ermittlungspannen, aber auch von den Hoffnungen der Opferangehörigen auf Aufklärung durch den Prozess und von ihrer Enttäuschung dann am Schluss. Und einer Angehörigen soll deswegen auch das Schlusswort gehören. Martina Gedeck leiht ihr ihre Stimme.
Auszug aus dem Plädoyer von Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Frau Tschäpe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen. Daran sind auch die Anklagebehörden schuld. Frau Merkel hat mir versprochen, dass alles für eine Aufklärung getan wird. an die Bundesanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass Sie noch irgendwen anklagen werden. Für Sie ist das abgeschlossen. Aber für mich und meine Familie ist es nicht abgeschlossen. Ich hatte so viel Hoffnung, dass es nach dem Prozess Sicherheit gibt. Aber die gibt es nicht. Wir werden wahrscheinlich nie zur Ruhe finden.
Beate Zschäpe wurde dann schließlich als Mittäterin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und das Gericht stellte auch die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Auch andere Mittäter, also beispielsweise Ralf Wohleben und André Emminger, wurden verurteilt, aber zu sehr geringen Haftstrafen.
Was ist Ihr Fazit?
Insgesamt ist es schon ein Hörspiel, das sehr wehtut, sich das alles anzuhören. Es geht um hochemotionale Ereignisse. Menschen wurden aus dem Leben gerissen und das Gericht muss dann ganz emotionslos diese Taten klären. Das geht schon sehr an die Nieren. Und es erinnert mich übrigens an das Hörspiel von Peter Weiß, die Ermittlung Oratorium in 11 Gesängen über den Auschwitz-Prozess. Auch dieses Hörspiel von 1965 ist im Hörverlag erschienen und immer noch als Download erhältlich. Beides sind sehr wichtige Zeitdokumente, zum Beispiel jedem Geschichtslehrer, jeder Geschichtslehrerin ans Herz gelegt. In diesem Fall aber auch allen, die sich für das deutsche Rechtssystem interessieren.
Saal 101, Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Gesprochen von Bibiana Beglau, Katja Bürkle, Martina Gedeck, Barbara Nüsse, Michael Rotschopf, Thomas Thieme und andere. Komposition Jakob Diehl und Sven Polkötter. 12 CDs, 10 Stunden und 23 Minuten, gibt's für 49 Euro bei der Hörverlag in Zusammenarbeit mit BR2 und der ARD. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste vom April und auf die Vierteljahresliste des Preises der deutschen Schallplattenkritik. Nur vom Weltraum ist die Erde blau, ist das Debüt des Journalisten Björn Stephan. Mein Kollege Till Kronsfoth hat sich das Hörbuch angehört und eins nehme ich vorweg, es hat ihm gefallen.
Björn Stephan entführte uns in eine fiktive Plattenbausiedlung in den neuen Bundesländern im Jahr 1994. Die Plattenbauten sind längst keine begehrten Wohnobjekte mehr wie in der DDR, sondern für jene, die hier noch immer leben, ein Signum des Aufstiegsversprechens, das abgesehen von Marlboro und gebrauchten West-Pkw bei vielen nicht eingelöst wurde. In Klein-Krebsloh lernen wir den 13-jährigen Sascha kennen.
Sascha, sagte meine Mutter zu mir, das alte Land ist untergegangen. Unser altes Land, sagte mein Vater. Wir leben jetzt im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, sagte meine Mutter. In der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, sagte mein Vater. Wir haben einen neuen Chef und neues Geld, sagte meine Mutter. Wir können uns jetzt alles kaufen. Könnten, sagte mein Vater. Bei vielen kippte die anfängliche Begeisterung. Aus Sehnsucht wurde Ernüchterung, aus Hoffnung wurde Bitterkeit. Der Aufbruch erstarrte. Einige, wie mein Vater, verloren ihren Job. Einige, wie meine Eltern zum Glück nicht, ließen sich scheiden. In der Schule blieben Plätze leer.
Einer dieser Plätze wird eines Tages mit einer neuen Mitschülerin besetzt, Juri. Juri weiß viel über das Universum und die Entstehung des Sonnensystems. Sascha ist sofort fasziniert von ihr und möchte ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Was ihm jedoch erst gelingt, als ein schrecklicher Zufall die beiden einander näher bringt. Denn sie beobachten gemeinsam den brutalen Angriff zweier Neonazis auf Herrn Reza, einen älteren Mann aus dem Iran. Juri und Sascha bieten ihm ihre Hilfe an. Über die Freundschaft zu Herrn Reza kommen schließlich auch Sascha und Juri einander näher. Gemeinsam schmieden sie den Plan, den beiden Neonazis, den Pawelkes, das Handwerk zu legen.
Unser Plan war, die Pawelkes zu beschatten. Im Grunde sagte Juri mir, sei es mit den Sternen wie mit uns Menschen. Keiner von ihnen ist unsterblich und jeder ist anders. Aber wie sie wirklich seien, könne man erst dann sehen, wenn man ganz nah an sie herankomme. Unsere Detektivarbeit begann damit, dass wir zunächst zusammentrugen, was wir alles über die Pawelkes wussten. Das war erstaunlicherweise gar nicht so wenig. Wir wussten, wie die Pawelkes hießen und dass sie Brüder waren und dass Danilo 2 Jahre älter war als Enrico. Juri war zudem 1000%ig davon überzeugt, dass die beiden Faschos waren. Ich allerdings war mir da weniger sicher, was vor allem daran lag, dass ich nicht genau sagen konnte, was Fascho überhaupt bedeutete. Also ich wusste natürlich schon, dass das geheißen hätte, dass die Pawelkes Nazis waren, aber waren sie das wirklich? Zwar zogen Danilo und Enrico manchmal über Ausländer her und alle, die anders aussahen als sie. Und sie rissen auch dämliche Witze über Juden, Und Danilo trug eine Bomberjacke und es ging auch das Gerücht um, dass er in der Schule einmal ein Hakenkreuz mit seinem Zirkel in einen Tisch geritzt hatte. Doch mit all dem, den Witzen, den Sprüchen der Bomberjacke, waren die Pavelkes bei weitem nicht die einzigen in der Siedlung. Es gab auch genug Erwachsene, die so drauf waren. Und waren die dann alle auch Faschos? Hatten Faschos nicht Glatzen und trugen Springerstiefel?
Die Freundschaft zu Juri wird für Sascha umso wichtiger, als sich die restlichen Gewissheiten seines Lebens nach und nach in Luft auflösen. Saschas bester Freund Sonny hat immer weniger Zeit für ihn und träumt von einem Leben als berühmter Musiker, in dem für Sascha kein Platz zu sein scheint. Saschas Eltern planen zudem einen Umzug ans andere Ende der Stadt. Sascha fürchtet, sein gewohntes Umfeld aufgeben zu müssen. Schließlich eskaliert der Konflikt mit den Neonazis und Sascha muss sich einer Reihe komplizierter Fragen stellen. Darf man Gewalt mit Gewalt beantworten? Wann ist es in Ordnung, sich für ein erlittenes Unrecht zu rächen? Und wo verläuft die Grenze zwischen der Benennung von Ursachen für Rechtsextremismus und dessen Verharmlosung? Gesprochen wird das Buch von Oliver Vnuk. Vnuk feierte seinen Durchbruch als Schauspieler Anfang der Nullerjahre in dem Kinothriller Anatomie an der Seite von Franka Potente und Benno Fürmann. Den Fans der Serie Stromberg ist er in der Rolle des Ulf bekannt. Mittlerweile selbst als Romancier tätig, verleiht er dem 13-jährigen Sascha eine empfindsame, bisweilen an Resignation grenzende Stimme, womit er die Stimmungen des introvertierten Teenagers gut zur Geltung bringt. Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau, ist gleichermaßen ein jugend- und zeitgeschichtlicher Roman. Björn Stefan ist eine lebhafte Darstellung der neuen Bundesländer kurz nach der Wiedervereinigung gelungen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der gebürtige Schweriner, Jahrgang 1987, in ähnlichen Verhältnissen aufwuchs wie der Protagonist. Doch das Hörbuch ist mehr. Es erzählt zugleich die Geschichte einer ersten Liebe und verschafft uns einen Einblick in Sorgen und Ängste eines neuen Bundesbürgers, fokussiert im Brennglas eines ohnehin schon verunsicherten Teenagers an der Schwelle zwischen Kindheit und Adoleszenz.
Till Kronsfurt besprach Björn Stefan. Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau. Gesprochen von Oliver Vnuk. 7 Stunden auf einer MP3-CD kosten 22 € und sind bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Kommen wir zu Fahrtwind, dem neuen Roman von Klaus Modig. Damit geht's in die wilden 70er Jahre und Richtung Süden mit allem, was dazugehört. Lagerfeuer, Gitarrensound und Batik-Shirts. Aber das ist noch lang nicht alles. Dorothee Meyer-Karwick, was noch?
Ja, da kommen noch Drogen, die RAF und das Trampen dazu. Das alles spielt hier auch eine Rolle.
Und wem weht der Fahrtwind da um die Nase?
Einem jungen Mann, dessen Eltern brav sich etwas aufgebaut haben und nun natürlich den Wunsch haben, dass der Sohn dies alles übernimmt. Doch den graust es, das Handwerksunternehmen des Vaters zu übernehmen. Er hat nur Flausen im Kopf sozusagen. Und hier hören wir schon mal einen Ausschnitt, und zwar gelesen von Frank Stieren.
Meine Eltern nahmen diese Neigungen zur Brotlosigkeit natürlich mit Befremden, wenn nicht gar mit Verbitterung zur Kenntnis. Undankbar sei ich und wisse nicht, wie gut ich es habe, und solange ich meine Füße unter ihren Tisch und so weiter und so fort und überhaupt, was bloß aus mir werden solle. Das wusste ich nicht so genau, wollte es damals auch noch gar nicht wissen, fand jedoch, im Sonnenschein auf der Schwelle zu sitzen, Gitarre zu spielen und ein Liedchen zu summen, wäre kein schlechter Anfang. Mein Vater sah das natürlich entschieden anders. »Was gammelst du hier so nichtsnutzig rum?« fragte er recht rhetorisch, als er die Treppe hochschnaufte. »Wie lange sollen wir dich eigentlich noch durchfüttern? Wenn du schon nichts mit der Firma zu tun haben willst, dann sieh wenigstens zu, dass du mir nicht mehr auf der Tasche liegst. Und geh mal wieder zum Friseur. Mit diesem Wischmopp auf dem Kopf findest du nie einen Job.« Das wollte ich ja auch gar nicht, es sei denn als Gitarrist. Aber für immer klimpernd auf der Treppe zu sitzen, war vermutlich auch keine Lösung. Und dass ich nach dem Abi zu Hause hocken geblieben war, statt schleunigst in eine andere Stadt zu ziehen, war durchaus ein Fehler gewesen. Da hatte mein Alter ausnahmsweise nicht ganz Unrecht, auch wenn er es gar nicht so meinte. Geblieben war ich einzig wegen Doris. Aber weil sie neulich zugunsten eines schnöseligen Zahnmedizinstudenten mit mir Schluss gemacht hatte, hielt mich nichts mehr hier. Ich ging also auf mein Zimmer, packte meinen Rucksack und verstaute die Gitarre in ihrem Koffer. Dann schlurfte ich ins Esszimmer, wo meine Eltern bei Schweinekotelett mit Blumenkohl in Mehlschwitze saßen und mich verblüfft anglotzten.
Und so verlässt unser Held und Ich-Erzähler das Elternhaus mit vielen Flausen im Kopf, seiner Gitarre unterm Arm und der Novelle aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff in der Tasche. Er macht sich auf den Weg, Daumen raus und auf nach Süden.
Das klingt ja fast so, als wollte Klaus Modig die Novelle aus dem Leben eines Taugenichts in die 70er Jahre transferieren.
Ja, genau so ist es. Und es erinnert damit auch ein bisschen an die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf. Bei uns war das Schullektüre nach Goethes Werther.
Ja.
Und wie dort zitiert der Autor immer wieder aus dem Original. In diesem Fall macht er das mit sehr viel Witz und Ironie.
Und wie geht's dann weiter mit dem modernen Taugenichts? Lernt er auch eine schöne junge Frau kennen?
Ja, natürlich. Und die kommt zusammen mit einer älteren Dame, nicht in der Kutsche daher, sondern mit einem Cabriolet. Und die ältere Dame macht unserem Helden ein Angebot, in ihrem österreichischen Schlosshotel vor reichen, alten Herrschaften in Batikhemd den Troubadour zu mimen. Und dazu hat die Schlosshotelbesitzerin noch einen ganz besonderen Musikwunsch.
Dies wunderschöne Lied über San Francisco mit Blumen im Haar und so weiter. Na, Sie wissen schon. Das war sogar noch schlimmer als befürchtet, aber mir gelang es, aufsteigende Übelkeit mit dem Gedanken ans vereinbarte Honorar zu unterdrücken. Profis müssen hart gegen sich selbst sein. Doch die Gräfin stieß mir den Dolch des schlechten Geschmacks noch tiefer ins Herz, indem sie mir einen Zettel in die Hand drückte. Es war der Text von San Francisco, aber auf Deutsch. Auf Deutsch! Komm mit mir nach San Francisco, ins Land der Träume einen Sommer lang, nur wir zwei in San Francisco, Hand in Hand. Oh, nicht zu fassen, fast wäre mir der Zettel aus der Hand gefallen. Wovon träumte diese Schreckschraube eigentlich? Summer of Love? Der war einmal. Woodstock? Vorbei, verweht, nie wieder. The dream is over, sang John Lennon. Altamont, der Realität gewordene Albtraum. Hendrix, Joplin, Morrison auf der Strecke geblieben. Und nun kam diese Schrulle, hoffnungslos verspätet, ausgerechnet mit San Francisco um die Ecke? Das amerikanische Original war schon bei Erscheinen eine verlogene Schnulze gewesen. Auf Deutsch war der Song aber das musikgewordene Batik-Shirt.
Da können dann nur noch die psychedelischen Pilze helfen, die unser Held im Garten findet und die ihm halluzinatorische Träume verschaffen. Unser Held hat sich natürlich in die junge Dame verliebt, wie im Taugenichts, und er reist dann traurig und enttäuscht ab, als er glaubt, diese Liebe einen anderen. Er trampt weiter nach Italien, trifft etwas zwielichtige Männer, wird in deren Ränke verstrickt, landet dann schließlich in Rom und trifft dann eine andere Schöne wieder, die er als Angestellte im Schlosshotel kennengelernt hatte, und mit der wird er dann erstmal glücklich.
Also eine moderne Novelle, stark angelehnt an den Taugenichts. Gelingt denn überhaupt die Adaption?
Ach, ich finde, das gelingt meiner Meinung nach sehr gut und es macht sehr großen Spaß, der Reise zu folgen. Klaus Modig versteht es einfach sehr gut, diese Novelle in die 70er Jahre zu transportieren und deren Lebensgefühl dann heraufzubeschwören. Es ist ja eine Zeit, in der man auf gar keinen Fall so bieder sein wollte wie die Eltern.
Gerade jetzt in Pandemiezeiten ruft eine solche Geschichte so Sehnsuchtsgefühle hervor, finde ich.
Ja, allein wie er beschreibt, wie er das Pappschild nach Süden bastelt,
oh ja,
und sich damit an die Autobahn stellt. Das wirkt wie aus ganz fernen, aber doch auch schönen Zeiten. Das ist schön geschildert und wird auch von Frank Stieren sehr gut aufgenommen, finde ich. Die Stimme transportiert auch sehr gut diese jugendliche Dreistigkeit und Unbekümmertheit und auch Arroganz. Er besitzt aber auch so eine gehörige Portion Selbstironie, die er den Erinnerungen des Ich-Erzählers beimengt. Das tut dem Ganzen auch ganz gut. Und der Vergleich mit dem Taugenichts ist immer wieder sehr reizvoll. Also da gibt es viele Parallelen. Es gibt aber auch bezeichnende Unterschiede bis hin zum Schluss. Also der Taugenichts wollte ja auch aus dem Joch der Arbeit ausbrechen und lebt dann am Schluss das sorglose Leben eines Adeligen. Es gelingt ihm durch Heirat. Das ist bei Klaus Modig natürlich anders. Den Adel gibt's nicht mehr und Heirat, es ist dann doch eindeutig zu bürgerlich für die 70er Jahre.
Wie fanden Sie es denn?
Also es ist insgesamt eine sehr leichte, witzige Lektüre, sehr angenehm, mit viel Spielfreude von Frank Stieren interpretiert.
Und das Ganze regt dazu an, doch auch mal wieder die Novelle von Eichendorff zu lesen.
Klaus Modig, Fahrtwind. Gesprochen von Frank Stieren. Eine MP3-CD, 4 Stunden, kostet 16 Euro und ist bei Audiobuch erschienen. Pande Kraska Pampanella. Ein Zungenbrecher und unser heutiges Kinder- und Jugendhörbuch, das im Mai auf Platz 2 der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche kam. Geschrieben hat es der mehrfach ausgezeichnete Autor Zoran Drvenka. Dorothee Meyer-Karwig, wer oder was ist denn jetzt Pande Kraska Pampanella?
Es ist eine Prinzessin und zwar aus dem Königreich Florin. Sie ist 11 Jahre alt und legt sehr viel Wert auf extravagante Frisuren. Jeden Tag gibt es eine andere. Und als Prinzessin ist sie weltberühmt. Sie hat deswegen auch einen Chronisten, Don Pluto heißt er, und einen Leibwächter. Und die Geschichte hören wir zum Teil aus der Perspektive des Chronisten und zum Teil aus der Sicht von Pampanella selbst. Und daher wird die Geschichte auch von einer Schauspielerin und einem Schauspieler interpretiert.
Also das klingt ja nach einem sehr luxuriösen Leben. Leibwächter, ein eigener Chronist, jeder kennt sie. Pampanella führt da wirklich ein schönes Leben, oder?
Ja, aber wie das so ist, auch Prinzessinnen haben so ihre Sorgen und Probleme. Diese hat sogar ziemlich große. Sie hat 34 Ängste, die hat der Chronist natürlich alle aufgelistet. Und beim Gespräch mit ihrer Patentante, einer Forscherin, offenbart sich die größte Angst der Prinzessin Pampanella, nämlich die Angst, keine beste Freundin zu finden. Aber vielleicht braucht man die ja auch gar nicht. Das fragt Pampanella ihren Chronisten. Wir hören mal rein. Beschrieben eben wird dieser Teil aus der Sicht des Chronisten gelesen von Pascal Udüs.
Don Pluto, fragte sie nach einer langen Pause, wozu braucht man Freunde? Um das Leben zu teilen, um Abenteuer zu erleben. Sie runzelte die Stirn, das genügt ihr nicht, also schob ich hinterher, um die Einsamkeit zu vertreiben und um mit seinen Gedanken nicht ganz alleine dazustehen. Aber ich hab doch Xianxing Yu und dich, sagte sie. Das ist wahr. Ihr seid meine Freunde. Aber wir sind nicht deine Freundin. Macht das einen Unterschied? Ja, einen sehr großen. Welchen? Eine Freundin ist etwas ganz anderes. Sie ist wie ein Licht, das die Dunkelheit erhellt. Pande Kraska Pampanella nickte. Das konnte sie sich vorstellen. Denkst du, ich brauche eine Freundin? Hakte sie nach. Ich denke, ohne wird dir immer was fehlen. Du hast doch auch keinen Freund. Ich habe Xianxing Yu und ich habe noch andere Freunde. Sie sind alle in Oxford. Vermisst du sie? Manchmal. Ich vermisse niemanden. Und wie fühlt sich das an? Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ein wenig traurig.
Pande Kraska Pampanella ist also ein bisschen traurig und sucht eine beste Freundin. Und die Patentante hilft ihr dann dabei. Sie sucht über eine Art Datingportal nach Freundinnen, die passen könnten und findet dann auch 3 mögliche, ziemlich extravagante Kandidatinnen. Und die gilt es nun zu daten. Klar, dass sie nicht nebenan wohnen bei einer Prinzessin, sondern die sind auf der ganzen Welt verstreut. Eine wohnt in der Mongolei, eine in Irland und die 3. stammt aus Bombay. Und dorthin reisen nun die 3, also der Chronist, der Leibwächter und Pampanella. Dummerweise gibt es eine Gegenspielerin, und zwar die Erzfeindin von Pampanella. Und wie es zur Erzfeindschaft kam, das erzählt die Prinzessin hier ihrem Chronisten. Und diese Passage liest Franziska Hartmann.
An dem Tag, an dem ich meiner Erzfeindin das erste Mal begegnet bin, dachte keiner daran, dass sie meine Erzfeindin werden könnte. Wir waren 3 Jahre alt und verbrachten den Skiurlaub mit unseren Eltern in den Alpen. Am Nachmittag standen wir zufällig nebeneinander auf der Schneepiste und als unsere Eltern gerade mal in die andere Richtung schauten, sagte dieses Mädchen: »Du wirst meine beste Freundin sein, dass das mal klar ist, ob du willst oder nicht.« Worauf ich erwiderte: »Nein, danke, du blöde Kuh.« Worauf das Mädchen sagte: »Du weißt doch, was Konsequenzen sind, oder?« Ich gab mir nicht einmal Mühe, ihre Frage zu beantworten. Natürlich wusste ich, was Konsequenzen waren. Ich war 3 und nicht doof. Ich war aber neugierig. »Was kann schon passieren, wenn ich nicht deine Freundin sein will?« fragte ich. »Dann wirst du niemals eine beste Freundin haben. Dafür werde ich sorgen.« Sie sah mich abwartend an. Also was ist jetzt? Wollte sie wissen. Noch immer, nein danke, du blöde Kuh, sagte ich trocken. Das Mädchen kniff die Augen ein wenig zusammen, holte aus und schlug mir ihren Skistock über die Nase. Von dem Moment an war sie meine Erzfeindin. Und damit begann die Fehde zwischen uns.
Tja, und damit beginnt dann auch die Angst, keine Freundin zu finden, keine echte beste Freundin. Und tatsächlich versucht dann diese Erzfeindin mit Hilfe eines großen, bedrohlich aussehenden Mannes, die beginnenden Freundschaften mit diesen drei Mädchen, die hier besucht werden auf diesem Hörbuch, ständig zu torpedieren. Ist natürlich komplett der falsche Weg, Pandekraska Pampanella zur Freundin zu gewinnen.
Das ist so gemein. Oh, was erlebt denn Pandekraska Pampanella, wenn sie die drei Mädchen besucht?
Also in der Mongolei hilft sie der möglichen Freundin, einen Schneeleoparden vor Großwildjägern zu retten und muss dann leider feststellen, dass das Mongolenmädchen die Rettung der Schneeleoparden wichtiger findet als die Prinzessin, was der nicht so gefällt. Mhm. Beim nächsten Treffen versteht sie sich eigentlich sehr gut mit der deutlich älteren Vicky, fühlt sich gegenüber diesem Wirbelwind aber dann doch letztendlich zu jung und zu klein. Und das dritte Mädchen ist Teil einer Rebellinnengruppe, die versklavten kleinen Kindern in Indien helfen will. Und Pandekraska Pampanella muss feststellen, dass sie ja nicht so richtig zur Rebellin taugt.
Das heißt, sie findet am Schluss keine Freundin?
Ja, aber das ist ja hier nur der erste Teil der Geschichte um die verrückte Prinzessin.
Das klingt alles wirklich sehr verrückt. Wie hat Ihnen denn die Geschichte insgesamt gefallen?
Ja, zuerst dachte ich schon, oh, das ist alles ziemlich schrill und abgefahren und sehr überdreht. Aber es gibt in der Geschichte zum Glück so ein paar feste Konstanten in dem Leben von der Prinzessin. Das sind vor allem ihr Chronist, dann aber auch ihr Leibwächter und eben die Professorin, ihre Patentante. Also interessanterweise gehören die Eltern, also die Königin und der König, nicht unbedingt dazu. Aber diese drei, die erden die Prinzessin und erden auch die Geschichte und sie begleiten die Prinzessin auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden. Und um nichts anderes geht es ja in diesem Roman, der stilistisch übrigens sehr gut geschrieben ist. Und genauso gut gefallen wie Stil und Inhalt haben mir die beiden Interpreten. Beide finde ich richtig gut, aber ganz besonders möchte ich jetzt mal Franziska Hartmann hervorheben. Die klingt so authentisch jugendlich und Ironie, Ängste und Witz bringt sie so lässig rüber. Das ist schon ganz große Klasse.
Also uneingeschränktes Lob?
Also man muss sich auf diese Verrücktheiten schon ein bisschen erstmal einlassen, aber dann nimmt einen diese Coming-of-Age-Geschichte mit magischen Einsprengseln schon sehr gefangen. Und das Ganze endet mit einem Cliffhanger, das heißt, man ist direkt gespannt auf die nächste Folge.
Zoran Trojanka, Pandekraska Pampanella, gesprochen von Franziska Hartmann und Pascal Odys. Eine MP3-CD ist 6 Stunden und 52 Minuten lang und kostet 18,95 Euro. Das Hörbuch ist bei der Hörcompany erschienen und ist für Kinder ab 10 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Ihnen noch einen schönen Samstag wünschen
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.